Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du arbeitest für eine Organisation, vielleicht sogar eine gemeinnützige, und hast ein ganz konkretes Problem.
Mhm.
Leute fangen einen wichtigen Prozess an, sagen wir eine Anmeldung, brechen aber mittendrin in Scharen ab. Du weißt, du musst da was tun, aber dein Budget für schicke neue Software oder teure Berater ist, naja, genau null. Was tust du?
Eine sehr, sehr gute Frage.
Genau um diese Frage geht es heute. Wir haben uns für dich durch einen Artikel von Rob Van Linder gearbeitet, der ein Transformationsframework namens Flow OS vorstellt. Und das Versprechen, das ist schon ziemlich radikal.
Absolut. Eine leichtgewichtige, auf den Menschen ausgerichtete Alternative zu den ganz großen, oft schwerfälligen Systemen wie Scrum oder Safe.
Genau, das Scaled Agile Framework, das viele aus Konzernen für seine Komplexität kennen. Unsere Mission ist es also, herauszufinden, ob dieser Ansatz wirklich eine Antwort auf dieses Nullbudget-Problem sein kann.
Und was dahinter steckt, wenn die Quelle von einem EU-First-Ansatz und minimaler Bürokratie spricht.
Okay, lass uns das mal aufrollen. Die Ausgangslage, die der Artikel da beschreibt, ist ja ein Schmerzpunkt, den wirklich viele kennen.
Ja.
Man will agil und schnell sein, aber endet in so einem Dschungel aus Prozessen, Meetings und vor allem teuren Tools. Jira, Miro, Monday.
Die Liste ist endlos. Und oft sind es halt US-Anbieter, die den Markt dominieren. FlowOS positioniert sich hier ganz klar als eine Art Gegenentwurf.
Und da sind wir beim Kern, diesem EU-First-Gedanken?
Genau. Und der Autor argumentiert, dass es hier nicht um Protektionismus geht, sondern um digitale Souveränität.
Also die Kontrolle über die eigenen Daten.
Exakt. Im Kontext von Gesetzen wie der DSGVO wird das für europäische Unternehmen ja immer wichtiger. Sich von außereuropäischen Cloud-Diensten abhängig zu machen, schafft Risiken. Rechtlich und strategisch.
Und FlowOS sagt im Grunde, der Denkprozess ist wichtiger als das Werkzeug.
Ja, und wenn du ein Werkzeug brauchst, dann wähle eines, das zu deinen Werten passt. Oder, noch radikaler, nimm einfach ein Whiteboard.
Ein Whiteboard statt einer teuren Softwarelizenz, das klingt schon mal sympathisch. Aber das allein macht ja noch kein funktionierendes System aus.
Nein, natürlich nicht.
Der Artikel stellt da eine Philosophie in den Vordergrund, die mich sofort schmunzeln ließ. Das niederländische Sprichwort, gut ist gut genug.
Gut ist gut genug. Das klingt so einfach, aber es ist eine fundamentale Absage an den Perfektionismus, der so viele Projekte lähmt.
Oh ja, den kennt man.
Wir haben das doch beide schon erlebt, oder? Man feilt wochenlang an den letzten 5% einer Lösung, während der Markt sich schon weitergedreht hat.
Und was macht FlowOS da anders?
Es formalisiert das mit der sogenannten 80%-Regel. Bringe eine Lösung auf den Weg, wenn sie zu 80% fertig ist.
Okay.
Aber nicht, um irgendwas Halbgares zu veröffentlichen, sondern um so schnell wie möglich echtes Feedback von echten Nutzern zu bekommen.
Die restlichen 20%?
Genau.
Die entwickelst du dann auf Basis von Daten, nicht auf Basis von Annahmen im stillen Kämmerlein.
Genau das ist der Punkt.
Das ist ja im Grunde die Ship-Fast-and-Iterate-Mentalität aus dem Silicon Valley. Aber die Quelle nennt das Ganze europäischer Pragmatismus. Das gefällt mir.
Ja, es fühlt sich weniger rücksichtslos an, stimmt.
Struktur.
Absolut. Und die Struktur ist erfrischend einfach. FlowOS denkt in Zeithorizonten, die wie so eine Kaskade ineinander greifen.
Okay, wie sieht das aus?
Ganz oben, auf einer Flughöhe von so 12 bis 18 Monaten, steht die Vision. Das ist der große Nordstern. Im Artikel wird das Beispiel alle Mitgliederservices digitalisieren genannt. Ambitioniert, aber klar.
Alles klar. Und von dieser Vision leiten sich dann konkretere Ziele ab, nehme ich an.
Genau. Auf der nächsten Ebene kommen die vierteljährlichen MGMT-Objectives. Das sind validierte strategische Ziele.
Validiert ist hier das Stichwort.
Ja, sehr wichtig. Es sind keine spontanen Ideen aus der Chefetage, sondern Hypothesen, die auf die Vision einzahlen. Bleiben wir beim Beispiel. Ein MGMT-Objective könnte lauten, die Abbruchrate beim Onboarding-Prozess um 20% reduzieren.
Moment mal, das klingt jetzt auf den ersten Blick schon sehr nach den OKRs, also den Objectives and Key Results, die man von Google und Co. kennt. Wo ist da der entscheidende Unterschied oder die Vereinfachung bei FlowOS?
Eine sehr gute Frage, denn die Ähnlichkeit ist da, klar. Der entscheidende Unterschied liegt, würde ich sagen, in der Radikalität der Vereinfachung und in der klaren Trennung der Ebenen.
Erzähl mal.
Unter den MGMT-Objectives gibt es nämlich die Team-Objectives. auch vierteljährlich. Hier übersetzt das Team das strategische Was in ein umsetzbares Wie, das es selbst kontrollieren kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel. Einen Feedback-Loop in das Onboarding-Formular einbauen. Und erst darunter kommt die Ebene, die bei OKRs oft für Verwirrung sorgt, die Key Results.
Ah, okay.
Bei FlowOS sind das extrem kurzfristige, testbare Aufgaben für einen Zyklus von 4 bis 6 Wochen. Ein Key Result wäre also nicht so was Vages wie Zufriedenheit steigern, sondern einen Prototyp für einen neuen Feedback-Button erstellen und mit 5 Nutzern testen.
Das macht es greifbarer. Also eine klare Linie von der 18-Monats-Vision bis zum 4-Wochen-Experiment. Und wo wird das alles sichtbar gemacht? Wir sprachen ja vorhin vom Whiteboard.
Genau hier kommt das simple Kanban-Board ins Spiel. Stell es dir ganz klassisch vor. Spalten für zu erledigen, in Arbeit, Review, fertig.
Okay, Standard.
Der Kniff ist, dass die strategischen Ebenen links davon als vorgelagerte Spalten existieren. Du hast also eine Spalte für MGMT Objectives, eine für Team Objectives und eine für die Key Results, die dann ins eigentliche Arbeitsboard wandern.
Der Artikel schlägt da ja sogar ein Farbsystem vor.
Ja, optional. Blau für die Managementziele, gelb für die Teamziele, grün für die konkreten Key Results. Aber das Wichtigste ist, du brauchst keine Software. Ein paar Klebezettel an der Wand tun es auch.
Das klingt nach einer klaren Struktur. Aber wer ist denn am Ende dafür verantwortlich, dass diese Objectives und Results auch wirklich umgesetzt werden? Braucht man dafür jetzt wieder ein komplett neues Team-Setup mit neuen Jobtiteln?
Und da kommt der nächste, wie ich finde, geniale Kniff des Systems. Der Artikel definiert 6 Rollen. Aber...
Aber es sind eben Rollen, keine festen Jobtitel.
Genau das. Es gibt zum Beispiel den Vision Guardian, der sicherstellt, dass die Ziele auf die Vision einzahlen, oder den Discovery Lead, der für die Tests und das Nutzerfeedback verantwortlich ist.
Es gibt auch den Flow Master, den Builder, Data Steward
und den Review Facilitator, ja?
Das klingt aber doch wieder nach ziemlich viel Personal. Wie soll das ein kleines Team stemmen?
Indem es nicht darum geht, 6 neue Leute einzustellen. Es geht darum, dass die Teammitglieder diese Hüte aufsetzen und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sie regelmäßig rotieren lassen.
Ah.
In einem Zyklus bist du vielleicht der Builder, im nächsten bist du der Discovery Lead. Das ist ein fundamentaler Bruch mit dem, was man aus Scrum kennt, wo der Product Owner oft auf Jahre die gleiche Rolle hat.
Und zum alleinigen Gatekeeper für Anforderungen wird?
Exakt. FlowOS will genau das verhindern. Hier geht es um geteiltes Wissen und gemeinsame Verantwortung, nicht um spezialisierte Machtzentren.
Okay, das ist ein starker Punkt. Es verhindert Wissenssilos und macht das Team als Ganzes widerstandsfähiger. Wenn also die Struktur und die Rollen klar sind, wie sieht der Prozess im Alltag aus? Wie kommt ein Team von einem vagen Problem wie hohe Abbruchrate zu einem konkreten Experiment?
Hierfür borgt sich FlowOS ein extrem wirkungsvolles Werkzeug aus dem Design Thinking. Die 5-Whys-Methode.
5-mal-warum-Fragen.
Genau. Anstatt sofort in Lösungen zu denken, zwingt diese Methode das Team dazu, nach der wahren Ursache zu graben. Der Artikel spielt das an unserem Beispiel durch. Ziel lautet, Abbruchrate reduzieren. Erste Frage. Warum brechen die Leute ab?
Weil das Formular frustrierend ist.
Richtig. Zweite Frage. Warum ist es frustrierend?
Weil es keinen einfachen Weg gibt, Feedback zu geben.
Dritte Frage. Warum nicht? Weil die Nutzer den Feedback-Button nicht finden. Vierte Frage. Du siehst, worauf es hinausläuft.
Ja, am Ende stellt sich heraus, die Ursache ist kein komplexes technisches Problem, sondern
schlichtweg ein schlechtes User-Experience-Design, weil der Button versteckt ist.
Okay, und wenn man diese Wurzel des Problems gefunden hat, hat man ja oft mehrere Ideen, wie man es lösen könnte. Wie entscheidet man, was man als erstes angeht?
Mit dem nächsten simplen, aber mächtigen Werkzeug. Der Impact-Effort-Matrix.
Das Vier-Felder-Diagramm. Wirkung gegen Aufwand.
Genau. Nichts anderes. Auf der einen Achse die erwartete Wirkung, auf der anderen der geschätzte Aufwand.
In unserem Beispiel hätte die Lösung, den Feedback-Button sichtbarer machen, eine hohe Wirkung bei sehr geringem Aufwand.
Ein klassischer Quick-Win. Sofort machen. Absolut. Eine andere Idee, das gesamte Onboarding-Formular von Grund auf neu zu gestalten, hätte vielleicht auch eine hohe Wirkung, aber eben auch einen enormen Aufwand.
Wäre dann eher ein Kandidat für später.
So ist es. Dieses simple Raster zwingt das Team zu einer ehrlichen Diskussion über Prioritäten.
Das klingt alles sehr fokussiert. Aber ich kenne das aus der Praxis. Es gibt immer mehr gute Ideen als Zeit. Wie stellt FlowOS sicher, dass sich die Teams nicht doch verzetteln?
Durch rigorose, fast schon brutale Begrenzungen. Die Quelle nennt das einen der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg. Pro Quartal darf ein Team maximal
3 Team Objectives verfolgen?
Genau, maximal 3. Und für jedes dieser Ziele dürfen nur maximal 3 Key Results gleichzeitig in Arbeit sein. Das ist eine eiserne Regel.
Wow, das ist wirklich wenig. Das wirft bei mir aber sofort die Frage auf, was passiert mit all den anderen guten Ideen? Werden die einfach weggeworfen? Das erzeugt doch Frust.
Nein, und das ist klug gelöst. Sie landen nicht im Müll, sondern in einer speziellen Spalte auf dem Kanban-Board namens On Hold.
Der Ideenparkplatz, nicht der Ideenfriedhof.
Perfekt gesagt. Diese Liste wird dann am Ende des Quartals wieder hervorgeholt und neu bewertet. Diese Disziplin ist entscheidend. Sie zwingt das Team, Nein zu sagen, zu Dingen, die zwar gut, aber nicht das Wichtigste sind.
Und genau an diesem Punkt, wenn es darum geht, diese Entscheidungen zu treffen, kommt doch bestimmt dieser Workshop ins Spiel, der im Artikel erwähnt wird, oder?
Ein testbaren Key Result passiert nicht einfach so. Dafür beschreibt der Artikel das operative Herzstück. Einen speziellen FlowOS-Workshop.
Das sogenannte Discovery Gate?
Richtig. Hier kommt das Team zusammen, nimmt sich ein MGMT-Objective vor und durchläuft genau die Schritte, die wir besprochen haben. 5 Whys, Ideengenerierung, Impact-Effort-Matrix. Und am Ende
steht die knallharte Entscheidung, welche maximal 3 Key Results in den nächsten Zyklus gehen.
Und da spielt dann der Flowmaster eine entscheidende Rolle, vermute ich. Er oder sie muss dann derjenige sein, der die Max-3-Enforcement-Regel durchsetzt, wie es die Quelle nennt.
Ja, das ist seine wichtigste Aufgabe in diesem Workshop. Er ist nicht der Chef, aber er ist der Hüter des Prozesses.
Er muss das Team immer wieder daran erinnern, dass es darum geht, die 3 wirkungsvollsten Experimente zu finden, nicht die längste To-Do-Liste zu erstellen.
Das ist die Disziplin hinter der scheinbaren Einfachheit.
Genau das. Das bringt das System zum Funktionieren.
Lass uns mal zum Anfang zurückkehren zu unserem Null-Budget-Problem der gemeinnützigen Organisation. Der Artikel liefert dazu ja ein konkretes Fallbeispiel. Wie haben die das in der Praxis umgesetzt?
Das ist das Schöne daran. Es macht die ganze Theorie so greifbar. Diese Organisation wollte, wie gesagt, die Abbruchrate senken und hatte kein Geld.
Also haben sie alles analog gemacht?
Genau, komplett analog und mit kostenlosen, datenschutzfreundlichen Werkzeugen. Die 5-Whys-Analyse fand an einem physischen Whiteboard statt. Die Impact-Effort-Matrix haben sie auf ein großes Blatt Papier gezeichnet.
Und für Notizen?
Notizen und Entwürfe wurden in einem sicheren europäischen Cloud-Speicher namens Filen abgelegt. Und die paar Kennzahlen, naja, die haben sie in einer simplen Tabellenkalkulation verfolgt.
Und was kam dabei heraus?
Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Innerhalb von nur 6 Wochen konnten sie die Abbruchrate um 10% senken.
10% in 6 Wochen. Und die Kosten dafür?
$0. 0 €.
Das ist der ultimative Beweis für die Kernaussage des Frameworks. Der Wert liegt im Denkprozess, in der Fokussierung und in der Disziplin, die richtigen Fragen zu stellen.
Nicht in der Anschaffung des nächsten teuren Software-Abos.
Genau. Es demokratisiert den Fortschritt, weil es ihn von finanziellen Hürden befreit. Okay, wenn wir das jetzt für dich zusammenfassen, was sind die wichtigsten Nuggets, die man aus diesem FlowOS-Ansatz mitnehmen sollte? Für mich stechen da 3 Dinge heraus. Erstens, Fokus durch radikale Einfachheit.
Ja, diese Max-3-Regel, das ist kein netter Vorschlag, sondern eine eiserne Grenze.
Sie tut vielleicht am Anfang weh, aber sie zwingt zu Klarheit.
Zweitens, ganz klar, Pragmatismus statt Perfektion. Diese Goat-ist-gut-genug-Mentalität, die 80%-Regel, das beschleunigt das Lernen ungemein.
Man testet Ideen am echten Markt, anstatt sie intern zu Tode zu optimieren.
Das ist ein riesiger Geschwindigkeitsvorteil.
Und drittens, der Punkt, der vielleicht der strategischste ist. Digitale Souveränität.
Absolut. Die bewusste Entscheidung, nicht blind dem nächsten großen US-Tool hinterherzulaufen, sondern Werkzeuge zu wählen, die zu den eigenen Werten und rechtlichen Rahmenbedingungen passen.
Oder eben ganz darauf zu verzichten, das ist eine Entscheidung für Unabhängigkeit.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, könnte man sagen, dass der Aufstieg solcher leichtgewichtigen, prinzipienbasierten Frameworks wie FlowOS Teil eines größeren Trends ist.
Inwiefern?
In einer Welt, die immer komplexer wird, suchen Organisationen nach Alternativen zu überbordender Bürokratie und Toolhörigkeit, die viele sogenannte agile Transformationen am Ende hat scheitern lassen.
Eine Suche nach menschlicheren Arbeitsweisen.
Ja, genau. Es ist eine Suche nach widerstandsfähigeren, unabhängigeren und ja, letztlich menschlicheren Arbeitsweisen.
Und damit geben wir dir noch einen Gedanken mit auf den Weg. Wenn du morgen einen einzigen frustrierenden Prozess in deiner eigenen Arbeit neu gestalten müsstest und du hättest dafür nur ein Whiteboard, ein paar Haftnotizen und die Erlaubnis, nach der 80%-Regel zu handeln, wo würdest du anfangen? Was wäre das erste große Ziel, das du mit den 5 Warums mal so richtig in Frage stellen würdest?